Moin, wir sind die Küstenfräuleins. Hier kommen die Titten auf den Tisch. Moin. Ist es ein Klischee, dass erfolgreiche Frauen immer Single bleiben? Oder gibt es dafür sogar belegbare Studien und Statistiken? Und warum können Männer und Frauen sich eigentlich in 2026 immer noch nicht so richtig verständigen und Verständnis auch für den anderen haben? Ah, es ist wirklich nicht leicht, aber vielleicht entwickeln wir heute eine Lösung für dieses Kommunikationsproblem. Viel Spaß mit der Folge! Herzlich willkommen wieder bei den Küstenfräuleins.
Moin!
Schön, dass ihr da seid! Das Kompetenzteam ist wieder am Start. Wir sind Carina Davert
und Roberta Xiros.
Und Roberta ist Business Coachin, Life Coachin und systemische Coachin.
Carina ist Moderatorin, Autorin und Rednerin, wer kennt sie nicht?
Und Pimmelwitz-Expertin, einfach um das hier nochmal zu droppen.
Ja.
Ja. Wir starten heute direkt mit sowas ähnlichem wie ein Doppel-D, Dating für Dummies. Denn ich habe so ein paar Reddit-Nachrichten mal wieder gelesen und habe so nach Inspiration gesucht für eine Folge und habe hier einen Beitrag gefunden, den ich gerne teilen möchte mit dir, Robsi, von einem Mann, der wahrscheinlich Jahrgang 93 ist, so wie ich das hier interpretieren würde, seine extrem geniale Namensgebung. Und ich finde es irgendwie ganz spannend. Ich lese es mal vor. Mir fällt immer wieder auf, dass viele Frauen Männern Tipps geben wie, sei einfach du selbst, schreib ihr einfach, frag sie doch mal nach einem Kaffee. Zum Thema Dating. Und als Mann weiß man, das funktioniert in unserer Realität oft überhaupt nicht. Nicht, weil wir unfähig wären, sondern weil die Dynamik für Männer einfach komplett anders ist. Frauen erleben Dating aus einer völlig anderen Position. Sie bekommen mehr Aufmerksamkeit, mehr Auswahl, mehr Reaktion. Männer dagegen müssen aktiv sein, deutlich mehr investieren und haben ein ganz anderes Risiko an Ablehnung. Das ist nicht Jammern, das ist einfach ein struktureller Unterschied. Ich frage mich deshalb, warum glauben so viele Frauen, dass sie uns wirklich helfen können, wenn sie die Bedingungen, unter denen Männer daten, überhaupt nicht kennen? Ist das einfach fehlendes Bewusstsein für den Unterschied oder guter Wille, aber ohne Verständnis für die Situation? Mich würde interessieren, wie andere Männer das sehen und ob Frauen selbst glauben, dass sie brauchbare Tipps geben können, obwohl die Erfahrungswelt so verschieden ist. Und da ist noch eine richtig schöne Diskussion entbrannt.
Ach so, echt?
Und ich finde es ganz funny. Ich möchte aber erstmal deine Einschätzung hören und dann würde ich gerne mal so ein paar Kommentare dazu vorlesen.
Ich bin direkt über so eine Generalaussage gestolpert, dass Frauen mehr Aufmerksamkeit und mehr Auswahl bekommen. Das kann ich gar nicht wiederfinden, denn etwas, was uns meistens, also ich spreche jetzt einfach mal für uns Frauen, oder was ich glaube, was häufig fehlt, ist die Aufmerksamkeit. Die ist nicht ausschließlich, die ist nicht groß genug. Und viele Frauen fühlen sich gar nicht ernst genommen genug. Dennoch weiß ich natürlich nicht, wie Männer das erleben. Und auch da gibt es sicher nicht das eine Generalerlebnis. Denn Männer sind ja auch nicht alle gleich. Wir sind es nicht und Männer sind es auch nicht. Darüber bin ich gestolpert. Und ich glaube, die Idee, warum Frauen solche Dating-Ratschläge erteilen, ist um dem Mann, also das höre ich jetzt daraus. Also er hat ja geschildert, was man sagt, dann lad sie doch mal ein und frag sie doch mal dies und frag sie mal das. Ich könnte mir vorstellen, dass dahinter das Angebot steht, dem Mann zu zeigen, was eine Frau sich in dem Moment vielleicht wünschen könnte. Und nicht die Beschulmeisterung, was er besser machen soll, sondern ausführlich formuliert könnte es dann so lauten, pass auf, wenn ich mich für dich interessierte als Frau, dann würde ich mich total freuen, wenn du das oder das oder das für mich machst. Ich glaube, das würde mich sehr erreichen. So habe ich den Ratschlag verstanden oder die Ratschläge, die ihm gegeben wurden. Ich habe den Eindruck, dass dieser Mann, der das geschrieben hat, das vielleicht gar nicht vermutet. Also das Ganze so zu sehr auf sich bezieht und sich nicht loslösen kann aus seiner Rolle. Und erfolgreiches Erreichen eines anderen Menschen kann ja nur dann funktionieren, wenn man sich aus seiner eigenen Position, aus seiner eigenen Rolle vorübergehend lösen kann. Das war, glaube ich, der Aufruf der Frau. Und für mein Empfinden ist dieser Mann dazu nicht in der Lage für den Moment oder nicht bereit. Das wäre jetzt so mein allererster Gedanke.
Ja, es gibt hier einen Kommentar, den ich richtig geil feiere einfach. Der stammt von einem Mann. Und der hat geschrieben, die Ironie ist doch, dass du genau das Gleiche machst. Du fragst Männer, warum Frauen das machen. Du erzeugst so mit Antworten von Männern über Frauen, die ihre Perspektive ja gar nicht kennen. Und ich finde es einfach ziemlich genial auf den Punkt gebracht. Also ich habe ja einige männliche Freunde, die auch Single sind. Und ich genieße diesen Austausch mit dem anderen Geschlecht so wahnsinnig, darüber einmal zu gucken, wie denken die denn? Deswegen höre ich auch Podcasts von Männern, wo sie über Dating auch reden, damit ich sie verstehen kann. Deswegen werden wir auch von 30% Männern gehört übrigens. Danke Jungs, ihr findet es toll. Weil sie wollen ja auch ihre Frauen verstehen. Und das sind nicht alles Jungs, die im Dating-Game sind. Das sind auch einfach, ja, gute Männer, die sich hinterfragen wollen.
Ich habe auch so einen Lieblingspodcast, der von Männern für Männer gemacht wird und der wahrscheinlich, also ich verstehe ihn auch so, dass Männer Männern helfen wollen. Also die Männer, die den Podcast machen, wollen auch ein bisschen nicht nur Männern das Verständnis von Frauen erleichtern, weil ich schätze, also ich erlebe sie auch so, dass sie ein gutes Verständnis für Frauen haben, sondern auch vorrangig uns Frauen erklären, wie Männer eigentlich ticken. Und das machen die auf eine ganz charmant, ehrliche und entwaffnende Art und Weise. Und ich habe nicht selten die Situation gehabt, dass ich da so reinlausche und dann höre ich so Dinge, die ich eigentlich gar nicht hören wollte, weil sie meine schlimmsten Befürchtungen bestätigen. Männer denken dann tatsächlich so, wie ich vermutet habe, sodass ich wieder dahinter komme, mein Bauchgefühl stimmt einfach jedes Mal. Das ist erschreckend, aber es ist dann so. Es ist sehr, sehr heilsam und sehr lehrreich vor allen Dingen.
Also ich finde, es darf ja auch sein, dass die Menschen unterschiedlich sind, dass auch die Geschlechter unterschiedlich sind. Ich finde es nur manchmal so schade, dass dieses Gefühl sich gerade so sehr breit macht bei sehr vielen Frauen, die ich kenne und vor allem bei eigentlich allen Frauen, die in meinem Umfeld Single sind. Die sind halt im Kern natürlich zwischen 30 und 40 so im Schwerpunkt in meiner Bubble und die sind alle super reflektiert, super erfolgreich, haben zum Teil schon Eigentum oder führen selbstständig eine Firma, können jeden Urlaub machen, auf den sie Bock haben, haben einen soliden Freundeskreis, sind eine krasse super Tante oder haben ein tolles Ehrenamt, bringen sich irgendwo ein. Also die sind so super fest im Leben, also so richtig krasse Frauen einfach. Und die davon sich wirklich auch mal ein bisschen mit Selbstreflexion und Feminismus und Zeitgeist beschäftigt haben, denen ist halt allen klar, scheiße, wir haben in der Entwicklung irgendwie die Männer überholt. Und das ist Mist, das ist nichts, was wir geil finden. Also ich selber finde es auch nicht geil. Ich meine, der Grund, warum ich keine Männer mehr date, die eigentlich älter sind als ich, ist der, dass die noch mehr geprägt wurden dahingehend. Männer haben keine Gefühle, Therapie ist uncool, bla 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 bla. Die Männer, die haben einfach diesen Moment verpasst vor, ich weiß nicht, wann dieser Zug abgefahren ist. Also man kann auch aufspringen übrigens, alle, die es hören. Man muss noch ein bisschen rennen. Aber ich weiß nicht, wo das ungefähr passiert ist, so vielleicht vor 10 Jahren, als das so angefangen hat, sich so zu entwickeln. Und da sind die Frauen alle so, ja, okay, klar, Selbstreflexion, Feminismus, Gleichberechtigung, finde ich geil, machen wir, auf geht's. Und die Männer standen so daneben und dachten so, ja, jetzt oder? Also es gibt einen Satz, den sage ich dazu immer wieder und der, finde ich, bringt es für mich aus meiner Warte total auf den Punkt. Die Männer wollen gerne leben wie ihre Väter, aber die Frauen wollen eben nicht mehr leben wie ihre Mütter. Und das merke ich wirklich gerade ganz toll in meiner Generation. Wir lieben und wertschätzen unsere Mütter. Und wir hätten in ihrer Situation, in der Generation, das auch so gemacht. Wir hätten auch geheiratet früh und Kinder gekriegt, weil das war halt einfach so. Aber heute, wo wir wissen, hey, wir können machen, was wir wollen und wir können das auch finanzieren. Und es hat auch keiner darf mehr entscheiden, ob ich arbeiten gehe oder nicht, weil das ist alles nicht so lange her, wie wir uns das wünschen würden. Wir wollen das halt einfach nicht. Wir haben da totalen Respekt vor. Ich habe einen Wahnsinnsrespekt davor, wie meine Mutter 4 Kinder großgekriegt hat. Leck mich, hätte ich Todesangst vor. Es ist wirklich das Erstaunlichste, was Menschen leisten können. Und deswegen will ich es nicht.
Okay, okay.
So, ja. Also danke, Mami. Ich liebe meine Geschwister. Die sind das größte Geschenk, was mir je gemacht wurde. Und ich musste selber gar nichts, ich musste mir das nicht mehr verdienen. Aber ich würde mich dafür nicht entscheiden. Und ich glaube auch nicht, dass ich plötzlich schwanger werde mit 4 Lingen. Oder 6 Lingen.
Ja, das ist witzig, dass du das sagst mit diesem Zug, der abgefahren ist und du weißt nicht, wann das passiert ist. Ich habe das tatsächlich mal so ein bisschen recherchiert und tatsächlich musste ich es nicht mehr so richtig recherchieren, weil ich habe da ja schon gelebt und war da ja auch schon erwachsen, fast. In den 90er Jahren tatsächlich ist das passiert. In den 90er Jahren hat sich abgebildet, dass Frauen, zumindest in den westlichen Ländern, schneller und häufiger höhere Bildungsabschlüsse absolviert haben oder erworben haben als Männer, viel schneller durch so einen Ausbildungsweg gegangen sind als Männer und damit viel schneller fertig waren, viel zielstrebiger waren als Männer. Und Männer im Laufe der Zeit teilweise abgebrochen haben oder aber gar nicht so weit weitergemacht haben wie die Frauen. Das heißt, ab einem gewissen Bildungsgrad waren die dann satisfied und haben dann halt einfach aufgehört und sind dann in den Beruf gegangen oder haben dann anders Karriere gemacht. Aber Frauen haben in den 90ern richtig, richtig Schub gehabt und haben hohe Positionen bekleiden können. Und da ging das los. Das war quasi so der Beginn dieser Entwicklung, dass Frauen unglaublich erfolgreich geworden sind. Und das hat dann ein Bild, also ein soziales Verhältnis geschaffen, dass es eben im Vergleich zu Frauen nicht mehr so viele verfügbare Männer mit besonders hohem Bildungsgrad oder besonders erfolgreichen Positionen gegeben hat, verglichen mit Frauen, mit früher, mit den Zeiten, in die unsere Männer sich zurücksehen, als ihre Väter noch junge Männer waren. Und das war der Moment, wo dieser Zug losgefahren ist, Carina, weil du sagtest, ich weiß nicht, wann dieser Zug abgefahren ist und ne, man kann noch aufspringen, aber das ist ein sehr, sehr langer Zug. Das ist ein Fernstreckenzug und der hat sehr, sehr viele Waggons und wer jetzt noch losrennt, kann vielleicht noch den Jackenzipfel des zuletzt am letzten Waggon angesprungenen Mannes erwischen und sich daran festhalten.
Also muss also zwischendurch auf dem Weg zum Zug eine kleine Therapie machen und das gibt einem dann mehr Geschwindigkeit.
Ja, genau, so. Die Hochgeschwindigkeitstherapie, genau. Ja,
mit dem E-Scooter hinterher.
Mhm. Ja, oder einfach die Helikoptertherapie und sich dann einfach abseilen oder so. Ich weiß nicht, wie man das machen kann, aber auf jeden Fall ist es tatsächlich schon in den 90ern passiert, dass diese Entwicklung und vor allen Dingen diese sehr rasante Entwicklung begonnen hat. Also man ganz dahingestellt, wie traurig es ist, dass es erst in den 90ern begonnen hat.
Ja, stimmt.
Das wollen wir jetzt hier gar nicht beleuchten, aber das hat eben, da ist halt dieser Zug losgefahren. Das ist jetzt also die Antwort auf deine Frage. Und das hat aber dann ja auch zur Folge, und darum geht es ja auch heute so ein bisschen in unserer Folge, dass viele sehr erfolgreiche Frauen einfach auch alleine da stehen. Weil du ja auch gesagt hast, man überholt die so ein bisschen. Also ich bin ja nun auch lange alleinerziehend gewesen und tatsächlich wage ich zu behaupten, es gibt kaum was ich nicht kann. Selbstverständlich kann ich nicht operieren. Also ich könnte jetzt keine Operationen durchführen und ich könnte keine hochwissenschaftlichen Maschinen bauen. Das meine ich gar nicht. Aber
es gibt nichts Alltägliches, was du nicht stemmen kannst oder dir beibringen kannst.
Ganz
und wenn es mit ChatGPT oder einem YouTube-Tutorial läuft. Also sogar ich, auch wenn ich keinen Bock drauf habe, würde es schaffen, irgendwann meine Vorhänge da an diese Wand zu bringen.
Wenn dieser Tag kommt, liebe Fräulein, dann machen wir eine extra Special-Folge mit dem Titel, die Sie hängen.
Sie hängen.
Sie hängen endlich.
Sie hängen endlich stabil, ohne Carina auf den Kopf zu fallen. Ja. Yeah.
Genau, also genau das meine ich. Also alles Alltägliche, was zumindest in Zeiten meiner Eltern irgendwie noch relativ traditionell verteilt war und für das es dann auch so Rollenverständnisse gab, kriege ich wirklich alleine gestemmt. Ich halte mich auch für eine ausgesprochen erfolgreiche Frau, die komplett auf eigenen Beinen stehen kann und es auch tut und die ein eigenes Einkommen hat, mit dem sie ihr Leben genauso bestreiten kann, wie sie das möchte, meistens. Und ja, und dann kann ich das sehr, sehr gut verstehen, wenn man dann das Gefühl hat, ich habe hier die Männer irgendwie überholt und jetzt hätte ich gerne einen Partner, der meiner irgendwie ebenbürtig ist, nicht im Sinne von menschlichem Wert, der ist ja immer gleich hoch, also ist keiner von uns ist wertvoller oder weniger wertvoll, sondern im Sinne der Begegnung und der gemeinsamen Interessen und der Ebene, auf der man sich begegnen kann. Das ist halt häufig total schwer. Das ist total schwer. Ich glaube, das führt dann auch dazu, dass dieser Anspruch, der dann so deutlich wird, auch ausgesprochen abschreckend wirken kann auf alle anderen. Ich höre das ja immer wieder, erfolgreiche Frauen bleiben wahrscheinlich für immer und ewig Single. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar, weil ich glaube das gar nicht, dass das so sein muss. Aber ich glaube schon, dass sehr erfolgreiche Frauen, die auf Partnersuche sind, auch echt verdammt lange suchen.
Ja, und ich muss schon sagen, dass ich mich mit diesem Gedanken mehr und mehr abfinde. Also, dass ich mich darauf einstelle, dass ich, wenn da jetzt nicht so ein toller Christian, sagen wir Christian, ich liebe den Namen Christian einfach, wenn da nicht so ein toller Christian irgendwann mit Ende 40 aus so einer echt okay guten Ehe rausgepurzelt wird, der, weiß ich nicht, da noch, die haben noch Paartherapie gemacht, er hat ganz viel an sich gearbeitet, er hat versucht, ein gleichberechtigter Vati zu sein für Kinder und dann kommt er auf den Markt und arbeitet nochmal an sich. Also wenn da nicht so ein Dude irgendwie mir plötzlich vor die Füße fällt, ich wüsste nicht, wo der herkommen soll, weil ich keine, also ich habe langsam keine Lösung mehr und ich bin es auch leid, irgendwas zu suchen, was ja nicht heißt, trotzdem habe ich meine 3 Wochen im Jahr auf irgendeiner Dating-App, so. Aber ich habe langsam das Gefühl, ich laufe da irgendeinem Gespenst hinterher. Also als wäre das eine Fata Morgana, als wäre ein Partner, der das mit mir aushält, als wäre das der bezaubernde Genie himself.
Mhm.
Und das finde ich schade, weil es geht einfach sehr vielen Frauen in meinem Umfeld so, dass wir, obwohl wir eigentlich gerne Kinder hätten, sagen, okay, dann nicht, weil der Preis dafür, der ist mir zu hoch. Ich möchte nicht Vollzeitmutter sein. Und das, ich möchte an dieser Entscheidung nichts ändern, nur weil ein Mann nicht damit klarkommt, dass ich vielleicht gleichberechtigt bin. Und ich verstehe aber auch auf der anderen Seite einige Frauen nicht in meinem Alter, die auch wirklich so ein altertümliches Bild haben von Männern, dann so sagen, der muss so stark sein, er muss auch ein echter Mann sein und ich muss zu ihm aufblicken können. Also auch da stellen wir Frauen uns dann auch selber ein Bein. Weil dieses, natürlich soll jemand ein Fels in der Brandung für dich sein, aber wenn wir wieder mit unserer beliebten Wertewippe kommen, die sollte ausgeglichen sein. Du solltest nicht nach oben gucken müssen.
Ja, oder zumindest sollte sie, wenn sie nicht immer in der Waage ist, sollte sie zumindest wirklich auch mal wippen.
Genau,
und mal hoch und mal runter gehen.
Das ist okay.
Dafür haben wir ja eine Wippe. Eine Wippe ist ja auch ein Gleichgewicht und kann ja auch nur der Spaß einer Wippe, das kennen wir ja aus unserer eigenen Kindheit, besteht ja darin, jetzt gehst du hoch, jetzt gehe ich hoch, jetzt gehst du hoch. Also man muss sich ja schon auch irgendwie abwechseln, wenn man schon nicht in der Waage steht.
Ja, aber sich als Frau, als eine Frau, die in den 30ern ein krasses Gehalt hat, ein tolles Leben sich ermöglicht, auch noch zu glauben, ich muss jetzt zu irgendwem aufblicken, was soll denn das sein für ein Dude?
Mhm.
Also, wenn du selber schon so krass bist, also was soll der dann sein? Herzchirurg mit einer Villa oder was ist jetzt der Anspruch?
Ich glaube, dieses Aufblicken ist vielleicht ein bisschen plump, wird vielleicht ein bisschen zu plump verstanden oder interpretiert. Ich verstehe unter diesem Aufblicken dieses mindestens auf Augenhöhe. Also,
ja, aber
wenn ich einem Menschen in die Augen sehen will, muss ich ja auch hochblicken, muss ich sowieso hochblicken, weil ich bin so winzig, aber den Menschen für voll nehmen und ihn respektabel finden, einen eigenen, selbstmotivierten Respekt vor diesem Menschen haben, etwas, was er kann, bewundern können, darum geht es und das kann mir, ich blicke auch zu Freundinnen auf, also wenn man das so nimmt, ne? Ich glaube, es geht darum, dass der irgendwas hat oder kann, was man bewundern kann.
Ja, ne? Das ist deine Interpretation, aber für mich sind es ja Menschen, ich bin ja ständig auf Single-Events, die meinen das nicht so, wie du das meinst. Die meinen nicht auf Augenhöhe, die meinen aufblicken.
Also anhimmeln,
ja,
sozusagen.
Wow, auf er kann das, war sehr toll, er kann meine Gardinen anbringen. Okay, ich würde auch jeden anhimmeln, der meine Gardinen anbringen kann, aber ich finde es einfach attraktiv, wenn jemand mit mir auf Augenhöhe ist. Und das war auch nicht immer so, also das ist auch erst, weiß ich nicht, seit irgendeiner Therapie oder so. Es ist nicht seit 15 Jahren schon so. Ich dachte früher auch, wow, der ist älter, der ist erfolgreicher, das ist so, der kann alles besser. Nur da müssen wir Frauen eben auch verstehen, dass dieses Rollenbild des starken Mannes, der nie weint, dass das nicht funktioniert, das ist nicht gesund.
Nee, ist es auch nicht.
Und ich finde nichts so stark wie ein Mann, der Gefühle zeigen kann. Ich finde es so beeindruckend, weil es Männern heute immer noch so schwer gemacht wird, Gefühle zu zeigen. Und wenn dann einer sagt, hier sind meine Gefühle, guck, und das erlebe ich ja ganz oft in Traugesprächen oder in Trauergesprächen, da treffe ich ja manchmal Männer, die beeindrucken mich so sehr. Und die sind manchmal auch erst 26.
Mhm.
Und manchmal sind die, ich habe einen, das ist auch, okay, diese kleine Geschichte erzähle ich nochmal zwischendurch. Also wirklich so ein toller Typ, der hat seine Frau kennengelernt, so im Tanzcafé wie früher, dass immer alles so war. Und für ihn war von Anfang an klar, seine Frau ist gleichberechtigt. Sie soll machen, was sie will. Sie soll arbeiten gehen, wenn sie will. Sie teilen sich die Kindererziehung auf. Er hat in den, wann war das, in den 50er Jahren, 60er Jahren, war der zu Hause und hat gekocht. Die haben alles immer 50-50 geteilt. Und ich war so völlig beeindruckt von ihm und hatte mit ihm das Trauergespräch auch geführt für seine Frau mit seinen Kindern zusammen, weil die beiden waren 20 Jahre gar nicht mehr zusammen. Sondern die haben sich wieder später im Alter richtig gut angefreundet. Mhm. Und haben es wirklich geschafft, ihr ganzes Leben einander auf Augenhöhe zu begegnen, respektvoll. Da war jetzt auch nicht immer alles toll, aber es war kein Rosenkrieg, es war nicht alles beschissen. Und ich hatte die Abschiedsrede für seine Frau gehalten und ich habe richtig gemerkt, wie er diese ganze Ehe nochmal erlebt hat und wie diese Worte für ihn heilsam waren. Wie dankbar er hinterher war mir gegenüber dafür, dass ich ihm gezeigt habe, was das auch für einen Wert hatte, was er da gemacht hat. Dass das für seine Zeit echt, echt progressiv und echt eine tolle Leistung war. Mhm. Und dass es seine Frau auch verdammt glücklich gemacht hat. So, das haben mir die Kinder bestätigt. Ja, und jetzt verabschiede ich ihn tatsächlich in 2 Wochen. Mhm. Und ich finde es so schön, dass er ja eigentlich sein eigenes Leben in der Abschiedsrede seiner Frau auch schon einmal hat Revue passieren lassen. Und dass das einfach in jeder Generation, ich meine, der ist über 90 geworden, dass es in jeder Generation immer Leute gibt, die immer weiter vorne sind als andere.
Ja.
Und die muss es auch jetzt in den Generationen geben. Und es muss immer die Leute geben, die auch lauter sind als andere, die mehr polarisieren als andere, die sich Dinge nicht gefallen lassen, weil nur so funktioniert Entwicklung. Aber es funktioniert eben auch nicht, dass du am Bahngleis stehst, denkst, die Frauen, der Zug mit den Frauen ist abgefahren, ich stehe jetzt hier und warte, bis eine zurückgekrochen kommt. Und wenn sie nicht zurückkommt, dann melde ich mich auf komischen YouTube-Portalen an, folge diesen, ich nenne keine Namen, damit die nicht gegoogelt werden und noch mehr unterstützt werden, aber folge so irgendwelchen geisteskranken amerikanischen Content-Creatern, die Männerwelt vergiften mit so einem Bullshit-Bingo wie Male Loneliness Epidemic. Die gibt es nicht.
Mhm. Das ist echt Müll.
Es ist Gift.
Ja.
Also da machen Männer Geld mit Männern, die gerade verloren sind. Was okay ist, jeder ist mal verloren. Aber das ist im Grunde wie so eine Sekte. Du schnappst dir die Leute, wenn sie gerade am schwächsten sind, wenn sie einsam sind. Und dann sagst du ihnen, dass du einsam bist. Das ist die Schuld der Frauen. Es liegt nicht daran, dass du nicht mal einen besten Freund hast, mit dem du über deine Gefühle sprechen kannst. Keine beste Freundin, keine Schwester, kein Bruder. Nein, es sind natürlich die Frauen schuld. Also die suchen einen Gegner und präsentieren dir dann die Lösung. Und die Lösung ist erstmal Male Loneliness Epidemic, weil erstmal brauchst du einen Namen. Mhm. Das ist jetzt unser Problem und das kannst du lösen, indem du und dann verkaufen die da so eine abgefuckte Scheiße, dass mir das auch echt Angst macht, weil es hat so eine Gewalt und es nimmt den Männern so viel weg. Es schenkt ihnen gar nichts, es nimmt ihnen die Chance, sich zu reflektieren und zu hinterfragen und einen guten Weg zu finden mit den Frauen, die sie da als vermeintliches Feindbild haben. Weil sie wollen ja diese Frauen, eigentlich wollen sie ja haben. Wilde Zeiten.
Dieses Ding mit den Gefühlen, das, was du da gerade beschreibst, ist natürlich auch nur möglich, wenn man minimal Zugang zu seinen eigenen Gefühlen hat. Und einen sehr gestörten oder fast nicht vorhandenen Kontakt zu seiner eigenen Emotionalität. Mir fällt das auch im Coaching auf. Natürlich, also ich habe auch schon Frauen kennengelernt, durchaus Frauen, die sehr unemotional wirkten,
ja,
und auch Gefühle nicht zeigen können. Mhm. Aber das ist nicht so häufig. Und
aber kenne ich auch aus meinem, ja, Job, ja.
Und wen auch immer es trifft, dieses Gefühle nicht zeigen können, hängt oft damit zusammen, dass sie gar nicht wissen, welches Gefühl sie gerade quält.
Mhm.
So dass, wenn man ihnen so ein Wahrheitsserum verabreichte und sie früge?
Ja.
Wir haben 1876.
Ja, ich würde sagen, back to Schiller oder was.
Das ist die korrekte Konjunktiv, Schnuggi.
Ja, aber nicht in 2026.
Doch, guck in Nudeln, du Nudeln nach.
Ich frügte.
Ja, ich frügte, früge.
Ich frügte, das fällt gleich um.
Ja.
Ja.
Selbst wenn man denen irgendwas verabreichte und sie fragte, welches Gefühl jetzt gerade in ihnen vorherrschend ist, dann können sie das häufig gar nicht beantworten. Das merke ich zum Beispiel an so einfachen Übungen. Es gibt so gibt's ganz viele verschiedene Sorten. Ich habe unter anderem so kleine so Fischkarten. Das sind so wunderschön gezeichnete, mit Kreide gezeichnete einzelne Fische. Und jeder Fisch hat irgend so ein ganz, hat einen Gesichtsausdruck. Und dann gibt's so den ganz erschrockenen Fisch und den ganz verträumten Fisch und den verliebten Fisch und den verlegenen Fisch und so weiter und den wütenden. Und wenn dann so eine Frage kommt, wie fühlst du dich jetzt oder wie fühlen sie sich jetzt? Welches Gefühl würden sie sagen, ist gerade dominant in ihnen? Dann gucken die sich so die Karten durch und können dann gar nicht finden. Also sie haben gar keine Idee. Also sie merken schon, dass mit ihnen was los ist, aber sie können das gar nicht identifizieren. Können gar nicht sagen, dass ich glaube, ich bin ganz schön erschrocken gerade oder ich glaube, ich bin ganz melancholisch oder so. Also dieser mangelhafte Zugang macht es natürlich dann auch absolut unmöglich, ein Gefühl zu zeigen, wenn man gar nicht weiß, welches es ist.
Okay, schrecklich.
Ja, so soll jetzt auch keine Entschuldigung sein. Und wir sind auch so ein bisschen abgekommen, aber letztendlich fehlt uns ja oft was. Und je höher der Bildungsgrad und je höher der Reflexionsgrad in diesem Fall einer Frau ist, desto schwieriger haben es natürlich Männer, insbesondere die ganz nostalgisch an den Lebensmodellen ihrer Väter hängen. Weil das geht dann schon doch sehr auseinander. Jetzt bist du aber ja eine erfolgreiche Frau, Pütti, und sagtest ja gerade, du fängst langsam an, dich damit abzufinden, dass du vielleicht auch immer alleine bleiben musst. Und da gibt es ja eine Studie, die nennt sich The Reversed Gender Gap in Education and Assortative Mating in Europe. Die kann man nachlesen im European Journal of Population. Die hat sich damit beschäftigt, genau damit eben, was ich auch gerade schon sagte, dass Frauen überdurchschnittlich erfolgreich sind und Männer überdurchschnittlich auf der Strecke bleiben. Und dass der Trend bei Frauen zum sogenannten hypogamen Lebensmodell geht, dass sie sich quasi jemanden aussuchen, der unterhalb ihres sozialen Status ist, sozusagen. Dass Frauen dazu neigen, Männer zu wählen, die deutlich unter ihrem sozialen Status leben, was also Erfolg und auch Einkommen angeht, weil die gleichwertig erfolgreichen Männer nur sehr vermindert verfügbar sind, quasi nicht mehr zu finden sind. Und dann wählen sie den hypogamen Lebensweg, bevor sie unverheiratet bleiben.
Ach so, aber wo sind dann die Männer auf dem Level?
Auf demselben Level. Davon gibt es nicht mehr so viele. Es gibt immer mehr Frauen. Das Verhältnis ist nicht mehr ausgewogen.
Es gibt einfach zu viele Frauen in dem Level.
Zu viele Frauen und zu wenig. Es gibt zu wenig Männer, die das gleiche Level überhaupt haben und dann auch noch verfügbar wären.
Ja.
Und deswegen bleibt dann quasi, wenn man gleiches sucht oder ähnliche Muster sucht in dem Leben, einen ähnlichen Status möchte, dann bleibt kaum noch was übrig, sozusagen. Das klingt jetzt so ein bisschen wertend, also es klingt jetzt so ein bisschen wie, ja, dann nimmt die Frau halt irgendwas, was da so dahergelaufen ist. Das ist so gar nicht gemeint, sondern Frauen, besonders erfolgreiche Frauen neigen zunehmend dazu, hypogam zu entscheiden.
Also kann ich sagen, ich lebe hypogam.
Ja, gerade nicht, ne? Aber du würdest dann hypogam leben.
Ja, also von allem, was ich nicht lebe, wäre das noch am nächsten dran wahrscheinlich.
Genau.
Nein, aber gut.
Und das heißt ja nicht minderwertig in dem Moment, sondern das heißt einfach nur, der Status ist nicht der gleiche und der Bildungsgrad ist nicht der gleiche. Also der soziale Status sozusagen. Das heißt nicht, ist weniger wert oder ist ein doofer Typ, sondern lebt einfach nicht deinen Standard.
Okay, aber wenn ich jetzt jemanden habe, der genau auf meinem Level ist, wie lebe ich dann? Wissen wir, wie das heißt?
Ja, das heißt dann isogam, weil das dann ja dann gleich ist, also entsprechend.
Und iso heißt gleich?
Ja.
Aha, gut. Für alle, die Latein in der Schule hatten, das war ein schöner Klugscheißer-Moment.
Ja.
Geschenkt für euch, bitteschön.
Ja. Wenn man mit jemandem lebt, der übergestellt ist, also der einen höheren sozialen Standard hat oder einen höheren sozialen Stand und einen höheren Bildungsgrad hat, dann ist das hypergam.
Mhm.
Also wenn du hypogam lebst, dann lebt dein Partner hypergam und andersrum. Ja.
Also ich finde isogam immer noch am attraktivsten.
Das stimmt, aber da das ja kaum noch zu finden ist, sind erfolgreiche Frauen eben Single.
Ja, gut. Aber
häufig
werde ich ja auch weiterhin erstmal bleiben.
Ja. Und dann sind es ja auch, und ich möchte da nochmal darauf zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, es sind ja auch Dinge, für die weder ein sozialer Stand noch ein besonderer Erfolg, ein besonderer Bildungsgrad oder ein besonderes Einkommen erforderlich sind, die dir und auch, ich spreche jetzt mal für uns Frauen, die uns Frauen so besonders wichtig wären. Es geht ja genau um solche Sachen. Wie gut geht der Mann mit sich selbst um? Wie reflektiert ist er? Wie gut oder schlecht kann er Gefühle wahrnehmen und auch zeigen? Wie, wo sitzt das Herz? Sitzt es am rechten Fleck? Hat er Humor? Ist er gepflegt? Dafür, für all diese Dinge, braucht man keinen besonders hohen sozialen Standard. Dafür braucht man kein besonders hohes Einkommen. Und dafür muss man auch nicht 3 abgeschlossene Studiengänge haben und 12 Doktortitel innehaben. Es reicht einfach, ein anständiger, reflektierter Mensch zu sein, der mit sich selbst im Reinen ist und der in der Lage ist, Liebe zu empfinden, anzunehmen und auch zu spenden. Das reicht. Das ist wirklich relativ schwer zu finden.
Wem sagst du es?
Es ist insgesamt in der Menschheit nicht mehr so selbstverständlich, leider. Es gibt zu wenig Menschen, bei denen man sagen müsste, gäbe es doch bloß mehr Menschen wie dich, dann wär die Welt ein besserer Ort.
Mhm.
Aber wenn man wirklich mal in sich geht, wenn Mann mit Doppel-N mal wirklich in sich geht, ist das, was wir Frauen wollen, nicht mit Geld zu bezahlen und auch nicht mit Autos zu transportieren. Es sind ganz einfache Dinge. Nur ist es ja klar, dass man gerne auf ähnliche Lebensverhältnisse trifft. Wenn zum Beispiel einer von beiden besonders viel verdient und sich besonders tolle Dinge leisten kann, wie außergewöhnliche Reisen, exorbitant spannende Ausflüge oder super krasse Restaurantgänge oder so. Und der andere eben gar nicht, dann ist es für einen von beiden meistens irgendwie unangenehm. Und deswegen sucht man natürlich immer Ähnliches, damit es halt auch passt.
Ja, und es gibt unzählige Studien, die belegen, dass Männer sich eine Frau wünschen, die nicht mehr verdient als sie. Die sagen immer gerne so solche Geschichten, so Sätze wie, ich suche eine reiche Frau, haha, dann kann ich mich zurücklehnen. Und wenn sie sich dann nämlich verlieben in eine Frau, die wirklich reich ist, dann ist es ein Ego-Thema, ganz oft, ganz schnell. Und ich habe auch oft das Thema mit Männern, dass ich, wenn ich jetzt auf einer Dating-App bin oder auf irgendeiner Veranstaltung, ist eigentlich egal. Also ich sage immer oft nicht meinen Beruf, weil, also ganz oft habe ich das Gefühl, dass wenn mich jemand gegoogelt hat, der mich danach ghostet, so, oder ja, mir so indirekt so einen Korb gibt. Und wenn das so im 1:1 ist, ich dann ganz oft auf irgendeinen Sockel gehoben werde, auf dem ich mich gar nicht wohlfühle und auf dem ich gar nicht sein will.
Mhm.
Weil, also ich will ja nicht angehimmelt werden, ich will nicht bewundert werden, ich will auch meinem zukünftigen Partner kein Autogramm geben. Und können wir mal ein Selfie so nackt im machen. Bett.
Hier, Schatz, für dich.
Also,
wie heißt du nochmal?
Weil, also ich bin einfach nicht besonders. Also ich bin auch einfach ganz normal. Und dann denke ich mir immer, wie muss es dann Leuten gehen, wie also die halt wirklich prominent sind? Wie schaffen die es überhaupt jemals, einen Partner oder eine Partnerin zu finden? Ja, ich weiß, die nutzen alle diese Dating-App, Raya. Aber auch da war ich mal, da sind jetzt nicht nur Johannes Oerdings, muss man mal sagen. Da sind auch viele reiche Bonzenkinder so. Einfach von so reichen Familien, die nach Dubai ausgewandert sind.
Wieder ein Moment, in dem ich das Gefühl habe, ich lebe ganz knapp hinterm Mond links. Ich habe davon noch nie gehört. Was muss man denn machen oder sein oder können oder zahlen, um in diese Dating-App zu kommen?
Du musst Leute kennen, die prominent sind.
Und die also laden dich dann ein?
Ja, also es ist so ein kleines Insider-Geschisse. Und auch da habe ich ja nicht automatisch das Verständnis für meinen Beruf. Also das finde ich irgendwie auch schwierig. Weiß ich auch nicht, warum reden wir darüber? Egal. Also ich lerne ja sowieso Menschen nur noch live kennen und auch das bringt mir nur Körbe. Sogar wenn ich nicht mal jemanden ernsthaft daten will, sondern ihn einfach nur nackt sehen möchte, kriege ich einen Korb. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Ich glaube, es ist einfach diese Angst vor der erfolgreichen Frau. Ich höre das ja nun auch oft genug in diesen Social Media, wird ja immer mal wieder thematisiert, dass Männer so Angst vor erfolgreichen Frauen haben. Aber was ist es denn eigentlich so ganz genau? Vielleicht haben die männlichen Fräuleins ja mal Lust, uns das mal so zu erklären. Dann können wir das ja direkt nochmal aufgreifen. Aber was zum Kuckuck ist es denn, was euch so Angst macht? wenn eine Frau erfolgreich auftritt, was ist denn so furchteinflößend an einer so bezaubernden Frau wie Carina, dass man sie im direkten Umgang schon gleich korben muss? Ich kann es nicht verstehen. Das würde mich jetzt mal sehr interessieren.
Ja, als wäre ich, wie heißen diese komischen Insekten nochmal? Die
Gottesanbeterin.
Genau, als wäre ich so eine Gottesanbeterin, die jedem gleich so den Kopf abbeißt. Ja. Wenn ich nicht mal, weil meine Erwartung eigentlich nur ist, dass wir Sex haben, nicht mal die wird erfüllt. Das ist schon wirklich schwach. Aber 2026 ist ja das Jahr der Umsetzung.
Mhm. Ja, haben wir festgestellt.
Hier werden Dinge umgesetzt. Kopfkissen, Bettdecken.
Kopf abbeißen.
Kopf abbeißen. Ja, da sind wir doch eigentlich auch wieder bei dieser Ausgangsfrage, die ich vorhin vorgelesen habe. Warum sind denn diese Lebensrealitäten so unterschiedlich? Also frage ich mich jetzt auch, nimmt jedermann das so wahr, dass sie so viel schwieriger haben beim Dating? Weil, also ich habe immer das Gefühl, dass die guten Jungs, und ich kenne wirklich viele gute Jungs, wirklich so viele gute, gute Männer, bei denen ich echt richtig traurig bin, dass ich den großen, richtigen Moment verpasst habe, als die mal auf dem Markt waren, vor 13 Jahren oder so. Es gibt ja diese ganzen richtig, richtig guten Jungs. Und ich habe noch nie erlebt, dass einer von diesen guten Jungs länger als ein Jahr Single war. Die kommen so auf diesen Markt und dann schnappt sie einer weg. Hi, meins. Hi. So, zack. Und bei den Frauen denke ich, ich bin umgeben von diesen richtig, richtig, richtig guten Frauen.
Hm. Da fällt mir gerade noch eine Studie ein, die ich im Zuge der Recherche zu dieser Reverse Gender Gap Sache gelesen habe. Nämlich, dass Studien darüber angestellt wurden, inwiefern der Grad der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit zwischen den Geschlechtern wahrnehmbar ist. Und es hat sich herausgestellt, schon bis in, was weiß ich wann, Zeiten zuvor, also bis in die Antike, galten Frauen als die unzufriedeneren Geschöpfe, sind tendenziell unzufriedener als Männer. Hat ja diverse Ursachen, unter anderem eben auch, dass wir klare Vorstellungen davon haben, was wir gerne wie hätten oder nicht hätten. Was auch erklärt, warum wir schneller, zügiger, höher, schneller weiterkommen, wenn wir denn erst wollen. Und nicht mittendrin aufgeben. Was nicht heißt, dass Männer das generell nicht tun und Frauen es generell tun, sondern tendenziell, ne, sondern als Tendenzen oder Durchschnittswerte.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, wir dürfen erst seit 1977 selber entscheiden, ob wir arbeiten gehen wollen. Natürlich hat sich das exponentiell dann entwickelt. Männer hatten ja einfach sehr viele Jahre mehr Zeit dafür.
Genau. Und das erklärt eventuell auch die Unzufriedenheit bei den Frauen und die Zufriedenheit bei den Männern bis dahin. Mhm. Und seitdem eben einfach dieses reicht mir noch nicht. Frauen finden ja auch immer etwas, was sie dann noch optimieren und noch verbessern können, weil sie in der Regel, auch da gibt es Ausnahmen, aber in der Regel offener und ehrlicher und reflektierter mit Dingen umgehen und dann eben auch Verbesserungspotenzial identifizieren und das dann auch angehen wollen. Und das wird gemeinhin auch als Unzufriedenheit wahrgenommen.
Ja, und gleichzeitig haben wir Frauen einfach auch echt so einen großen Performance-Druck in allem. Also schon allein beim Optischen, dass es bei uns älter werden nicht geht und bei Männern macht es irgendwie interessant. Und allein der Körperkult, dem wir unterliegen als Frauen, es ist ja sagenhaft.
Ist auch so. Und das macht uns eben auch zu Menschen mit sehr besonders hohem Anspruch. Weshalb die Partnerwahl aus unserer Sicht sehr viel komplexer, komplizierter, anstrengender und unbefriedigender ist als für Männer. Männer sind dann schneller vom Markt. Und das ist, wäre mein Antwortansatz auf deine Frage, warum ist das eigentlich so? Kaum sind die Single, macht's puff, sind die auf einmal wieder weg. Ich will nicht sagen, Männer nehmen die erstbeste Frau. Das ist Unsinn, das wäre ja Blödsinn, sowas zu behaupten. Aber ich glaube, dass tendenziell Männer einen weniger hohen Anspruch an die Performance einer Frau haben als andersrum. Sodass sie einfach auch schneller weggefischt werden können. Bis eine Frau sich für einen Mann entscheidet, muss der erst alles Mögliche erfüllen. Und eine Frau muss in der Regel nicht so viel erfüllen in den Augen eines Mannes wie andersrum. Das wäre jetzt so eine Idee, die mir da so dazu einfällt. Das ist jetzt überhaupt nicht belastbar. Ich habe dafür keine fundierten Quellen. Das ist einfach nur mein Hirnfurz, der mir jetzt gerade geflogen kommt.
Aber
dass das vielleicht daran liegen kann.
Ja, aber das klingt für mich einfach nur nach Patriarchat. Also Spuren davon, jetzt ja nicht dramatisch ausgelebt, aber dieses Gefühl von, ich bin der Mann, ich bin das stärkere Geschlecht, die Frau muss nicht so krass performen wie ich.
Nee, so meinte ich das gar nicht. Ich meinte eher so ich glaube, die überdenken nicht so viel. Sie lernen eine Frau kennen, die gefällt ihnen, die ist nett, die ist unterhaltsam, sie ist sexy, ist eine tolle Frau und dann wird da erstmal zugeschlagen. So, und alles andere gibt sich dann so mit der Zeit. Wir müssen ja erstmal alles abklopfen. Ist er dies, ist er das, kann er dies, kann er das? Und wenn er nicht kann, warum kann er das nicht? Kann er das noch lernen? Wie groß ist das Lernpotenzial? Und so weiter. Ich glaube, dass Männer einfach sehr viel intuitiver und impulsiver handeln. Ob es dann klappt oder nicht, zeigt sich dann. Und vielleicht ist es auch schon mal eine falsche Wahl gewesen, dass der Mann das auch selber feststellt. Aber ich glaube, dass die, was das angeht, wahrscheinlich sogar ein bisschen toleranter sind als wir. Ich sag's ungern, aber ich glaube, das ist so.
Dabei sagt man doch eigentlich, die Männer sind diejenigen, die immer diese 3 Monate Kennenlernphase brauchen. Also, dass die immer eher vom Mann ausgeht als von der Frau, weil Frau eigentlich relativ schnell entschlossen ist. Und Mann aber immer noch mal genau gucken, ja, will ich das, vielleicht doch nicht.
Ja, aber erstmal schnappen. So, schnapp, erstmal meine, ne? Erstmal in die Höhle schnappen. Also, ne, so dieser Klassiker.
Ja.
Also erstmal wegschleppen vom Markt und dann in Ruhe angucken.
Ja.
Und wir, bis wir dann erst uns erstmal wegschleppen lassen, vergeht ja viel mehr Zeit. Obwohl, das klingt schon wieder so blöd, dass wir uns wegschleppen lassen. Also ich
und dann hat er so eine Keule.
Ja, genau. Ja. macht so Neandertal-Geräusche. Nein, also du weißt, was ich meine. Ich glaube, dass da vielleicht der Hase so ein bisschen mit im Pfeffer liegt. Dass wir uns ein bisschen länger warten und dann aber entschlossen sind und es dann natürlich total creepy finden, wenn der Mann sich dann plötzlich noch was offen lassen will. Der hat aber wiederum viel schneller zugeschlagen als wir und hat nicht so viel in Frage gestellt. Das alles, was wir vorher schon abgehandelt haben, handelt der dann ab, wenn wir schon Ja gesagt haben. Und dann sind wir maximal verunsichert, weil wir haben doch jetzt alle Eventualitäten durchstudiert.
Ja.
Wir haben jetzt entschieden, dass das jetzt passt und dann kommt der Idiot nicht hinterm Ofen hervor. Ja, ich glaube, das könnte es. Ich glaube, wir sind hier was ganz Großem auf der Spur, Karin.
Ich frage mich die ganze Zeit, woher eigentlich dieser Ausspruch Hase im Pfeffer kommt.
Ja, wir bitten um Aufklärung. Schreibt uns gerne.
Hat es was mit Pfeffer-Rahmsoße zu tun? Ja. Kommt der Hase daher, wo der Pfeffer wächst? Ich habe Fragen.
Ja.
Okay, also abschließend können wir es eigentlich nicht klären. Wir können nur eigentlich allen Menschen da draußen den Ratschlag an die Hand geben. Befreundet euch einfach mit Menschen anderen Geschlechts. Denn ich glaube, je mehr man da im Austausch ist, desto mehr kann man voneinander lernen und aneinander wachsen. Ich finde es total eine Bereicherung in meinen Freundschaften zu hören, wie die Männer sich im Dating fühlen und andersrum. Mhm. Ich finde es auch so cool, wenn mich ein Mann Mitte 50 fragt, hey Carina, wie ist deine Einschätzung zu, lade ich jetzt eine Frau ein beim Date? Wurde ich nämlich neulich gefragt von einem Kumpel, der gesagt hat, oder empfindet sie das als beleidigend, weil ich dann ihr das Gefühl gebe, sie könnte das nicht selber. Und ich so völlig entsetzt geantwortet habe, nein, wir lieben das, eingeladen zu werden. Jeder Mensch liebt es doch, eingeladen zu werden. Das ist geschlechtsunabhängig. Das ist einfach eine nette Geste. Und manche Dinge muss man einfach auch nicht so hinterfragen.
Das stimmt.
Manche kann man einfach auch machen, aus dem Bauchgefühl heraus. Gut, ja. Ich muss aufhören, ständig immer Männer einzuladen, aber das habe ich auch irgendwann zum letzten Jahr nicht mehr so viel gemacht. Man geht für 120 Euro Essenseinladung, die darf man dann auch teilen, ist auch okay. Aber eigentlich ist es echt schön, viele Dinge auch nicht so verkopft anzugehen.
Das stimmt. Und wenn man sich nicht sicher ist, kann man auch einfach ganz, ganz offen sein und fragen und sagen, ich habe so große Lust, dich einzuladen, das wäre eigentlich mein Plan gewesen. Ich bin mir aber etwas unsicher, ich will da nicht übergriffig sein. Wärst du damit einverstanden? Oder würdest du das als Beleidigung empfinden? Man kann auch einfach, wenn man gerade keine Freundin, keine Carina oder keine Robsi zur Hand hat, kann man einfach fragen.
Ja, genau, sag einfach, was du denkst. Ja. Also nur so kann ja jemand verstehen, wie du denkst, indem du es mitteilst.
Ja, es könnte so einfach sein, Carina.
Nee, weiß nicht. Ich weiß nicht. Seitdem dieser Zug da 1977 über die 90er losgerollt ist, seitdem, finde ich, wird die Welt ein definitiv besserer Ort. Aber es wird auch nicht einfacher.
Ich finde schon, dass sehr viel einfacher geworden ist. Also auf jeden Fall für uns Frauen. Es ist immer noch nicht so, wie wir es haben wollen, aber es ist sehr viel einfacher geworden. Also aus unserer Perspektive finde ich es eigentlich ganz schicko. Also verglichen mit früher. Wir sitzen ja im Zug.
Ja, aber ist das wirklich einfacher? Also ich finde halt, dass der Weg ist also noch lange nicht zu Ende gegangen.
Also wenn ich mir jetzt einfach mal diese eine Situation nehme. Ich bin eine erfolgreiche Frau, bin auf Partnersuche und werde dauernd gekorbt, dann ist das Problem nicht meins. Also ich habe insofern das Problem, dass ich keinen Partner finde vielleicht. Ja, das ist richtig, das ist dann ein echt doofes Problem. Aber das Problem liegt dann ja bei dem Mann, der mich korbt, weil er mich für zu erfolgreich hält. Ich habe kein Problem. Ich hab Interesse an dem Mann, das habe ich ihm gezeigt, und er korbt mich, weil er glaubt, ich bin zu erfolgreich. Der hat ein fucking Problem, nicht ich. Für mich ist das einfach. Schwer ist es für ihn. Weil er sich eine richtig geile Frau entgehen lässt, weil er den Mumm nicht hat, das mal auszuprobieren. Das ist ein Problem. Für ihn ist es schwer. Das ist meine Sicht in Bezug auf diese Situation. Ich will jetzt nicht blöd daherreden und sagen, oh, das ist alles so einfach, das ist Unsinn. Aber in Bezug auf diesen Sachverhalt, finde ich, ist das Problem nicht auf unserer Seite.
Ja, okay, da gehe ich mit. Aber an sich finde ich schon das Leben als Frau ganz schön anstrengend. Mit diesem, was man alles performen muss, was man alles sich so hart immer noch erkämpfen muss, um bestehen zu dürfen. Wie oft ich mir allein in den letzten 6 Wochen anhören musste von einem Menschen, mit dem ich zusammenarbeite. Du werd mir nicht gleich so emotional. Aber es ist sein Problem, dass er mit meinen Gefühlen nicht umgehen
kann.
Ganz
genau.
Das ist nicht mein Problem.
Und wo stehst du? Du stehst genau da, wo du hin wolltest, weil du da hingegangen bist. Du hast gesagt, da will ich hin. Und wo bist du? Genau da bist du jetzt. Weil du das halt einfach machst. Es ist anstrengend, ja, aber du bist da und ganz viele sind da nicht.
Ja, und trotzdem würde ich mir wünschen, dass es für Frauen oder Mädchen, die jetzt gerade auf die Welt kommen, dass es für sie immer einfacher und einfacher wird, dass es einfach mal ein bisschen weniger kämpfen ist und einfach ein bisschen mehr Wertschätzung erfahren im Alltag. Das, ja, das fände ich schon schön, wenn sowas wie Muschi keine Beleidigung mehr ist in so einer Welt.
Also ich glaube, dass meine Töchter schon sehr viel mehr in so einer Welt leben, als uns bewusst ist. Also ich glaube, dass die das in ihrem Altersdurchschnitt schon längst anders erleben, auch den Umgang untereinander, als wir.
Mhm.
Wobei klarzustellen ist, dass du das noch anders erlebst als ich, einfach aufgrund des Altersunterschiedes. Ne?
Ja.
Aber wir gehen ja zu schnell, und das ist ja völlig menschlich, auch ein bisschen von uns aus, beziehungsweise von dem, was wir in unserem Umfeld kennen und sehen. Und bemessen auch vieles an den Dingen, die wir lesen, Dinge, die von Menschen geschrieben sind, die teilweise genauso alt sind wie wir. Es fehlen so ein paar belastbare Literaturen aus der Altersgruppe Mitte, Anfang, Mitte 20, wie die das so erleben. Ich glaube, es ist schon sehr viel besser. Also ich will das glauben. Wenn wir hier die Aufnahme heute beendet haben, werde ich direkt meine Kinder anrufen und fragen, sag mal, wie ist das eigentlich bei euch so ganz genau? Ich will wirklich glauben und darauf vertrauen, dass die das jetzt schon anders erleben.
Mhm.
Noch nicht so, wie wir uns das wünschen würden, aber ich glaube schon ganz anders als du und noch ganz anders als ich.
Ja.
Ja.
Und daran wollen wir festhalten.
Ja.
Und für alle, die sich gerne mit dem Thema Dating-Stories noch weiter auseinandersetzen wollen, empfehle ich Daily Seddo auf YouTube. Da gucke ich nämlich immer First Dates in der Zusammenfassung. Ich finde es fantastisch. Ich liebe das. Es dauert immer genau eine Essenslänge. Also meistens sind es so 14 Minuten und 11 Sekunden oder sowas. Das ist so perfekt von, ich habe mein Essen hier stehen, ich habe jetzt Bock, mich einmal berieseln zu lassen, aber ich habe auch gar keinen Bock, jetzt hier irgendwie meinen Fernseher anzumachen oder irgendwas zu tun, was hier irgendwie mehr als einen Handgriff benötigt, und ich finde es fantastisch. Und was natürlich auch ein super Tipp einfach für alle ist, aktiviert die Glocke beim Podcast Die Küstenfräuleins, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Bewertet uns, empfehlt uns gerne, gerne weiter. Folgt uns auf Instagram unter @dieküstenfräuleins_podcast. Oder wenn ihr auch mal eine Geschichte erzählen wollt hier bei uns im Podcast oder wir sie besprechen sollen, schreibt uns an moin@küstenfräuleins.de. Wenn ihr wisst, wo der Hase im Pfeffer begraben liegt, dann schreibt uns.
Ob er da begraben liegt, weiß ich gar nicht. Aber naja.
Ach so, stimmt.
Ja. Wir freuen uns, von euch zu hören. In diesem Sinne, bis die Tage.
Möge der tote Hase im Frieden ruhen, im Pfeffer. Bis später.